Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute geht es um den ersten Film der Irish Folklore-Trilogie, eine von diesen unzusammenhängenden Trilogien, also man kann die anderen gucken, ohne den gesehen zu haben, Das Geheimnis von Kells.
Und ich entschuldige mich direkt, weil ich habe den Film nur einmal gesehen, und zwar also quasi jetzt in der Vorbereitung, weil der Gerald hat bis zuletzt behauptet, ich hätte den Film bereits gesehen. Ich war mir ziemlich sicher, nein, aber ja, jetzt ist das passiert. Aber ist auch nicht schlimm, das kriegen wir schon zusammen.
Dann kann ich dich jetzt hier einfach live on tape auflaufen lassen. Wir haben uns mal auf einer Party über diesen Film unterhalten, auch länger. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du ihn gesehen hast. Dann hast du einfach damals gelogen, aber ist okay.
Bist du dir sicher, dass wir uns nicht über einen anderen Film unterhalten haben? Ey, was?
Melodie des Meeres war für einen Oscar nominiert.
Ja.
Und wir haben uns darüber unterhalten. Und dann haben wir uns deswegen darüber unterhalten, dass wir beide damals auch Secret of Kells gesehen haben, oder Das Geheimnis von Kells, und dass ich nicht so begeistert war damals. Mehr standhält.
Entweder habe ich den im großen Rahmen verdrängt, oder ich wollte damals hart mit dir flirten. Eins von beiden. Es könnte, also, beides möglich. Gebe ich zu. Naja, aber genau, jetzt bist du wahrscheinlich wieder überzeugt, weil es ist ein guter Film.
Ich weiß auch nicht, warum ich den damals nicht so gut fand, keine Ahnung. Der Film ist von 2009, ich werde den auch so um den Dreh dann gesehen haben, ein bisschen danach wahrscheinlich. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Bin nicht mal sicher, ob der in Deutschland im Kino lief. Kann sein, und wenn, dann wahrscheinlich in der Auswertung, wo ich das zu der Zeit nicht mitbekommen habe.
Ich finde ja, also wenn du jetzt gerade davon gesagt hast, ja, damals fandest du den nicht so stark, aber dann Melodie des Meeres halt schon wahrscheinlich. Das ist ein bisschen wie bei den Ghibli-Filmen. Die sind halt alle, also die sind alle super, und wahrscheinlich je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade ist, findet man den einen besser als den anderen. Ich könnte jetzt genau nicht sagen, zu welchem ich tendieren würde. Vom Gefühl her gerade Wolf Walker heißt der, glaube ich, der neue.
Wolf Walkers,
genau. Aber ich könnte es dir nicht sagen. Also, alles schöne Filme.
Ja, das sind die drei Filme. Das Geheimnis von Kells von 2009, dann Melodie des Meeres von 2014 und jetzt vom letzten Jahr sogar Wolf Walkers. Mhm.
Was vereint denn die drei Filme? Also, was ist das Konzept von dieser Trilogie?
Sie gehen alle um Irish Folklore, um irische Folklore. Also auch um wirklich alte Folklore, die quasi prächristianisch ist.
Ja. Und benutzt dann auch entsprechend so ein bisschen das, was man heute, wenn man durch Irland sieht, als irischen Stil bezeichnen würde. Also die Ästhetik ist auch so ein bisschen daran angelehnt.
Der Zeichenstil, genau, auch total. Richtig, der Zeichenstil, ja. Ist, ich könnte, das ist super schwierig zu beschreiben, ohne es zu sehen. Aber man sieht sofort, das hier ist kein amerikanischer Zeichentrickfilm. Das ist auch kein japanischer Anime. Aber genauso wie du bei einem Ghibli-Film siehst, das hier bildet Japan ab, siehst du bei einem dieser Filme, das bildet Irland ab.
Mhm. Du hast ja vor allem dann hauptsächlich wie heißen die denn? Das sind so Knoten sozusagen, die, also so Linien, die ineinander gehen, die haben doch, heißen ja. Die einfach keltische Knoten oder sowas? Da, sowas hast du viel, solche Muster, die sich da wiederholen.
Und die Farbgebung natürlich.
Genau. Ich finde aber, dass das sonst vom Stil her hätte das auch ein fancy, arzi-fazi amerikanischer Film sein können. Nee. Aber du hast halt diese Kleinigkeiten, die sich da drin finden,
ich find
die
aber sehr auch, irisch sind. Dass sowas wie die Perspektiven, die sind nämlich ganz oft überhaupt nicht realistisch, und die erinnern mich total oft an so mittelalterliche Zeichnungen tatsächlich. Genau. Und spätestens das macht die mindestens europäisch.
Das stimmt. Ja. Da hast du vollkommen recht. Weil man häufig kippt das Bild sozusagen, ne? Also ja. Das ist so,
jetzt und sind die, wir. Die wirken auch sehr flach. Also es ist wirklich, genau. Die versuchen niemals anzudeuten, dass das ja. Hier eine 3D-Kulisse ist.
Immer aber manchmal flach. Kippt es sogar fast in der 90-Grad-Drehung. Das ist super interessant. Ich kann das jetzt sehr schlecht beschreiben. Aber wenn man die Filme mal sieht, dann, und das passiert, wird man sofort wissen, was ich meine. Es wird zum Beispiel ein Dorf von oben gezeigt Und dann kippen wir sozusagen mit einem Zoom rein ins Dorf rein.
Mir würde ein guter Vergleich anfallen, wie ein Pop-Up-Buch vielleicht.
Ja, sehr gut. Ja, genau. Und es funktioniert, also es ist nie so ein Sprung drin oder dass man das Gefühl hat, jetzt ist ich weiß auch nicht, wie es genau ist, aber das ist wie, als wenn du dann tatsächlich dem Knoten folgst, also wie diese Möbius-Schleifen, der du folgst und immer das Gefühl hast, ja, du bist jetzt auf der Möbius-Schleife, aber wenn du einen Schritt zurück machst, merkst du, ah ja, das geht ja gar nicht, die Perspektive funktioniert einfach nicht und das ist bei den Filmen auch ein bisschen so und das ist so ein ganz eigener Stil, den alle drei vereinen und das ist wirklich schön.
Sollen wir dann jetzt, bevor wir uns weiter über den Artstyle und alles Mögliche an dem Film erfreuen, einmal über den Inhalt reden?
Gerne.
In Das Geheimnis von Kells geht es um einen kleinen Jungen, Brandon, der in der irischen Festungsanlage, ich weiß nicht, ein Dorf, das ein...
Eine Abtei einfach.
Stimmt, wird auch mehrmals gesagt. Ja. Kells lebt und da noch niemals draußen war. Er ist der Neffe vom Abt und ist sehr begeistert von der Buchmalerei, aber er soll sich mehr dem Mauerbau widmen, weil sein Onkel das als die wichtigste Aufgabe betrachtet. Eines Tages kommt ein Abt oder ein Priester, weiß ich nicht genau, ein komischer Kauz auf jeden Fall, von einer Insel, von einem Inselkloster, die auch an einem lehrigen Buch schreiben, das Buch von Iona. Und
Iona, ja.
Genau, der Abt oder Pfarrer Aiden, oder Mönch ist er ja mindestens, und der begeistert in Brandon tatsächlich selber die Liebe zum Malen und auch zum die Welt erkunden. Er schickt ihn ja zunächst in den Wald, um Beeren für grüne Tinte zu holen. Und als er diese zurückbringt, bringt er ihn auch selber zum Malen. Und zusätzlich, weil Brandon ja das erste Mal außerhalb seines gewohnten Umgebungsfeldes ist, trifft er im Wald auf die Natur, die erst sehr, sehr beeindruckend, wollte ich sagen, aber eigentlich sehr furchteinflößend auf ihn ist. Und damit auf das Mädchen Ashlyn. Aber ich weiß nicht genau, was sie sein soll. Soll sie eine Waldnymphe sein? Irgend sowas in die Richtung.
Oder so eine Art Göttin. Er nennt sie selber Fee, aber sie sagt auch nicht, dass es stimmt. Ja, ich glaube eher, dass sie das verneint.
Hat auf jeden Fall irgendeine Form von magischer Kräfte. Wenn ich mich jetzt besser mit irischer Folklore auskennen würde, dann könnte ich das mit der Fee sicherlich bekräftigen oder verneinen. Sie ist komplett weiß so. Und hat blaue Augen, oder nee, grüne Augen hat sie sogar, ne?
Ja.
Ja, und genau, sie hilft ihm dann, sie zeigt ihm in den Wald, hilft ihm, die Beeren zu finden, und dann geht er zurück.
Dort wird der Abt, der ja auch sein Onkel ist, also der Abt von Kells, wird dann ganz schön wütend, weil, was du, glaube ich, nicht gesagt hast, ist, eigentlich hätte er nicht in den Wald gedurft. Das liegt daran, dass der Abt, also sein Onkel, einfach Angst um ihn hat und vor allem auch Angst davor hat, dass die Wikinger vorbeikommen und das Kells erobern könnten. Deswegen baut er auch eine Mauer um Kells.
Genau. Obwohl jetzt zum Beispiel ja auch der Aiden von Iona sagt, wo er herkommt, er ist vor den Wikingern geflohen und eine Mauer wird euch nicht retten. Wenn die kommen, können wir nur rennen oder hoffen. Alles andere wird nichts bringen. Aber dem hört der Onkel Kellach, heißt er, nicht zu und baut weiter fleißig seine Mauer und versucht so strikt wie möglich Brandon zu unterbinden, weiter Ausflüge in den Wald zu machen und auch zu schreiben später. Das ist alles ein Hin und Her. Brandon will sich weiter ausdrücken, lehnt sich auch immer mehr auf, wird dann eingesperrt, wird dann von Ashlyn und der Katze von Aiden rausgeholt, muss ein Artefakt finden zum Zeichnen, dass er einem irischen Todesgott, ich kann den Namen Cromcroach,
aber Cromcroach wird das, glaube ich, so ausgesprochen, ja. Quark. Ja.
In einer fantastischen und bisschen gruseligen Sequenz diesem toten Gott abringt, womit er dann kaleidoskopartige, superschöne Bilder zeichnen kann, wird dabei erwischt. Er und Aiden werden im Skriptorium eingesperrt. Und die Wikinger sind fast da, sie kommen auch schon. Der Vater versucht noch, das letzte bisschen Verteidigungsanlage festzustellen, aber
das ist nicht der Vater, der Onkel.
Ja, du hast absolut recht, der Onkel.
Ja.
Man isst so sofort, weil er deutliche Vaterfigur, aber genau. Als Mönch natürlich keine Kinder hat.
Ja.
Ja. Mein Fehler, Entschuldigung. Aber wie Aiden gesagt hat, die Wikinger kommen und die Mauer werden sie nicht aufhalten. Die Wikinger kommen durchs Tor und brandschatzen alles an Kells nieder. Kellach versucht noch jeden zu retten, den er retten kann, indem er sie in den Turm bringt.
Auch opfert sich selbst auch dann auf.
Kriegt einen Schuss in die Schulter ab und man denkt wirklich, er wird auch noch in den Rücken gestochen von einem Wikinger mit einem Schwert bei dem Versuch, Aiden und Brandon zu retten. Und man denkt wirklich, ich habe gedacht, obwohl ich den Film ja schon kannte, ich habe gedacht, er ist tot.
Brandon hat das auch gedacht und geht freiwillig mit Aiden aus dem Dorf heraus. Dort werden sie dann noch von einem Wikinger überfallen, aber das Mädchen kann sie Gott sei Dank noch retten.
Weil sie Wölfe zur Hilfe ruft, die die Wikinger vertreiben.
Dabei wird das Buch zwar zerstört, aber Aiden und Brandon reisen einige Zeit miteinander. Wir sehen auch, dass er Jahre älter wird.
Sie können das aber auch noch einiges von dem Buch retten. In der Zeit sehen wir auch, dass die anderen Mönche den Kellach wieder gesund pflegen.
Ja.
Und währenddessen, also das, während man gleichzeitig so eine Montage sieht, wie Aiden und Brandon durchs Land ziehen, immer älter werden und ganz zum Schluss am Meer ist Aiden ganz alt und überreicht das Buch dem inzwischen erwachsenen Brandon und sagt, das Buch war nie dafür gedacht, in Mauern eingeschlossen zu sein, und übergibt es ihm. Er ist jetzt der Meister des Buchs von Kells inzwischen, nicht mehr das Buch von Yona, und bringt es dann tatsächlich, geht er nach Kells zurück als erwachsener Mann, und wir hören, wie der Onkel, ich wollte wieder Vater sagen, wie der Vater in seinem Sterbebett den anderen Mönchen gegenüber sehr bereut, wie er damals mit Brandon umgegangen ist, und dass er es halt schade findet, dass er eben nie so richtig auf Wiedersehen sagen konnte und so. Und dann kommt er halt rein. Sie haben ein versöhnliches Gespräch. Er guckt sich insbesondere die Seite an, die da wie heißt, du hast es dir gemerkt?
Das ist die Shiro-Seite.
Diese Seite. Und wir sehen diese Seite fantastisch animiert in all ihrer Pracht. Du hast mir die Seite auch nochmal in echt gezeigt. Die sieht wirklich wunderschön aus. Also im Internet
das eine Abbildung. Das ist halt krass, ja.
Ja. Und dann kommt auch schon der Abspann.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die Seite in echt gezeigt und im Internet. Ja, korrekt. Ich bin ja tatsächlich studierte Historikerin. Und deswegen habe ich das gemacht, was alle HistorikerInnen machen, kurz bevor sie in eine Prüfung gehen, nochmal schnell alles auf Wikipedia nachgucken. Und deswegen kann ich jetzt wahnsinnig viel fundiertes Wissen über das echte Buch von Kells sagen. Bist du bereit? Oder möchtest du es überhaupt hören?
Das ist die Frage. Tatsächlich, also ich bin sehr interessiert. Wenn du das schaffst, den Ausflug unter einer halben Stunde zu halten, würde ich sagen, sind, glaube ich, alle hier mit drin.
Ich hatte mich erst interessiert, ob es überhaupt Kells gibt. Ja, es gibt Kells. Kells wurde 804 sozusagen wieder aufgebaut von einem Abt aus Iona. Also genau genommen ist es nämlich ein bisschen von der Geschichte her ein bisschen anders als das, was wir im Film gesehen haben. Nämlich der Abt aus Iona flieht nämlich in Schottland, also Iona ist in Schottland, vor den Wikingern und bringt auch das Buch mit, also das Book of Kells, das gibt es tatsächlich. Das wurde auch in Iona geschrieben, wie es hier vorkommt, um 800, muss dann aber fliehen, und 804 kommt er dann in Kells an, und dort baut dieser Abt aus Iona, also in unserem Film ist das Aiden, die Abtei erst auf, sozusagen. Also ist ein bisschen anders. Kells wurde, also zumindest laut Wikipedia, jetzt nicht überfallen, und wenn, dann weit vorher, und wird dann sozusagen wieder aufgebaut von, das wäre dann Aiden. Aber das passiert ja in dem Film nicht.
Ja,
so viel. Genau. Es gibt das Book of Kells. Das ist eins der, also es gibt ja mehrere so sehr bekannte illustrierte Bücher auf der Welt. In Deutschland gibt's nicht so wahnsinnig viele. In Deutschland gibt's hauptsächlich die Ebsdorfer Weltkarte. Das ist jetzt tatsächlich aus meinem Geschichtsstudium. Yay. Aber in Irland gibt's einige illustrierte Bücher, die immer noch bis heute sehr wichtig sind, und das Book of Kells ist eins davon. Das ist ein katholisches Buch. Das heißt, wir haben hier ein Buch, wo hauptsächlich Gospel drin sind. Die Seiten sind wahnsinnig gut illustriert. Und es gibt die Seite, die in dem Film gemalt werden soll, von Brandon, die Shiro-Seite. Die gibt es, wie gesagt, ich habe sie dir ja auch gezeigt. Und das ist ziemlich krass. Guckt euch das ruhig mal an. Vor allem, wenn man überlegt, dass es wirklich alles mit dem Federkiel gezeichnet wurde. Du hast am Ende gesagt, das Buch ist zu wichtig, damit es... Was hat er gesagt? Was hat Bruder Aiden gesagt? Das Buch ist zu wichtig.
Zu besonders, glaube ich. Zu besonders, um in Hintermauern eingesperrt zu werden. Es muss frei sein.
Heute liegt es im Trinity College Bibliothek in Dublin. Wer schon mal in Dublin war, weiß, dass man für das Trinity College Bibliothek relativ viel Eintrittsgeld bezahlen muss. Also so viel, dass ich das damals als Touristin nicht gemacht habe, weil mir das zu viel Geld war. Obwohl es eine der schönsten Bibliotheken Europas sein soll, weil man da halt einfach nicht rein kann. Also so richtig öffentlich und für alle einsehbar. Ich sag mal so, Gott sei Dank gibt's halt Faximile-Ausgaben und das Internet. Das Ganze hatte übrigens wirklich einen Goldeinband. Also der Einband war aus echtem, purem Gold. Das sehen wir ja häufiger im Film. Und der wird ja auch gestohlen von dem Wikinger. Und der wurde auch in echt 1006 wurde das Buch gestohlen. Und der Goldeinband ist seitdem verschollen. Wahrscheinlich wurde der einfach eingeschmolzen, ehrlicherweise.
So wie die riesige Münze in dem einen Museum letztes Jahr.
Ja, genau. Ja.
Mutmaßlich, ich weiß es nicht. Dass nicht, dass jetzt nicht die Kripo kommt hier und mich fragt.
Hey, Gerald, warst du beteiligt an dem Ganzen? Genau, und das ist die Geschichte vom echten Book of Kells. Die Parallelen sind da. Es ist ein wichtiges Buch. Es ist ein wichtiges Buch für die irische Folklore und Forschung. Und was, glaube ich, beziehungsweise Folklore nicht so sehr, eher für die irischen Katholiken. Und was wir aber auch haben, ist, die Muster finden sich tatsächlich, also die wir im Film ganz viele gesehen haben, in diesem Buch. Vor allem auf der Seite des Shiro.
Was ich an dem Film so gern mag, ich habe mir den ja auch ausgesucht, ich wollte das für den machen, weil ich generell auch, wie gesagt, diese Irish Folklore Trilogie finde ich alles ganz, ganz fantastische Filme. Und ich dachte mir, wir können jetzt ja auch mal wirklich mit dem ersten anfangen, weil warum nicht, ist wirklich egal, die hängen inhaltlich auch null zusammen. Weil das, was wir eigentlich schon am Anfang gesagt haben, der Artstyle ist super, super gut. Das ist so, das war auch damals das, worüber alle geredet haben. Und ich glaube, das war auch, warum ich den früher nicht so mochte, weil ich dachte mir, ja, aber außerdem hat der ja eigentlich nicht so viel. Und das ist, wo der Gerald von vor 10 Jahren ganz, ganz falsch lag. Weil dieser Film hat echt wahnsinnig viel. Mindestens ja alleine dieses Eingesperrte mit einer buchstäblichen Mauer, hinter der der junge, kreative Geist nicht raus kann, und einen Wald der Fantasie dahinter. Allein das ist ja schon super. Und es wird echt subtil erzählt. Obwohl es diese echt plumpe Mauer-Analogie gibt, wird die eigentlich nicht so sehr benutzt, dass die, es kommt einem nicht so plump rüber, wie es jetzt klingt, wenn ich sage.
Genau. Diese Kreativität, die da eingesperrt wird, das finde ich total schön. Und ich finde, ein schönes Detail davon ist dieses Auge, was er holt, also das Auge des Todesgottes, was ja das Auge des Collinkill ist. Auf jeden Fall, ich dachte erst, er meint so eine Art Lupe, weil er damit ganz genau auch die Oberfläche von Blättern sich angucken soll, hatte der Bruder Aiden gesagt, und er soll sich mal die Oberflächen von Dingen anschauen und daraus dann Inspiration zu bekommen. Und das fand ich schon ein schönes Detail, weil das ist eine Sache, die man tatsächlich macht. Also ich sehe öfter mal die Kunstklassen bei uns auf dem Schulhof rumlaufen, und dann laufen die immer mit so einem Blatt Papier los und mit so einem Bleistift und nehmen das einfach und halten das immer an so Oberflächen und riffeln dann so da drüber. Und dann haben die so ganz viele Blätter mit so verschiedenen Oberflächenstrukturen, und die schneiden die dann aus und machen da Collagen draus. Und es sieht fantastisch aus. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke so, ja, das ist doch eine super coole Idee, einfach mal ins Basteln und ins Werken und in Kreativität zu kommen. Und das Auge ist aber gar keine Lupe, sondern es ist eine Art Kaleidoskop. Und Kaleidoskope finde ich auch wahnsinnig cool für Kinder und generell auch, wenn man Bock hat, mal die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die man früher immer hatte, diese, die dann direkt so Farben gemacht haben. Die sind ja so ein bisschen so,
die
so ähnliche.
Auch einfach so Kaleidoskope, die Röhren, ne?
Genau, aber was in dem Film eher ist so eine Art durchsichtiges, wo so eine Art Diamantschliff drin ist, dass wenn du durchguckst, dass du das so gebrochen siehst, die Teile.
Mhm.
Und so einen leichten, wie würde man sagen, Regenbogen und sowas drin sieht.
Ein Prisma halt, ne? Letzten Endes.
Ja, ich habe keine Ahnung, ja, bestimmt. Ja, und das fand ich total schön. Also klar, die Metapher ist ja total logisch und ist ja ein Turm und er müsste zum Beispiel nur oben in diesen Turm reingehen, aber da ist ja ganz oben im Turm ist ja der Abt, also der ist ja so der Gatekeeper von der Übersicht sozusagen, der ist der Einzige, der über alles drüber gucken kann und er müsste dann ja einfach nur aus der Mauer raus und da ist dieser Wald, alles klar, eingesperrte Fantasie, aber ich finde auch, der gibt ja tatsächlich damit so, weiß ich nicht, so Sachen an die Hand. So, ja, wenn du gerade so einen kleinen Block hast und du weißt nicht, wie du Sachen gestalten sollst, nimm doch mal wieder, erforsch doch mal wieder was. Guck dir mal Sachen wieder genau an oder ja, in einem anderen Licht.
Daran finde ich, an dem Auge sowieso auch noch, nicht nur das, was du genannt hast, finde ich noch zwei Sachen ganz interessant. Nämlich zum einen, erstmal, was du gesagt hast, ist das mit den Kunstkassen und Kaleidoskopen. Aber was ich daran auch an dieser Bemerkung von Aiden ganz interessant fand, dass man sich Oberflächenstrukturen uns angucken muss, weil das haben ja Mönche auch damals gemacht, ganz viel. Die haben ja nicht echte Jobs gemacht, so wie viele Leute, die Bauern waren oder sonst irgendwas gemacht haben. Die hatten halt Zeit, auch wirklich solche Forschung zu betreiben. Es hat sich sonst niemand Pflanzen genau angeguckt, weil da hat sich ja niemand für interessiert. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, dass das...
Waren ja auch die ersten Apotheker dadurch, ja, sozusagen, genau, ne? Ja, also mit den Klostergärten und sowas.
Und das ist ja tatsächlich das Auge von diesem paganinischen, wie nennt man das? Paganistischen?
Ach, Pagan, ja. Oh, weiß ich nicht, ob es ein deutsches
Adjektiv. Heidnischen, Adjektiv. Von, ja, dem heidnischen Totengott Concord. Und durch dieses Auge sieht er und zeichnet dann, und das ist ja auch wieder so eine Rückbesinnung auf alte irische Folklore, ja, weil er durch dieses Auge dieses Artefakt braucht, um damit erst richtig schöne Kunst über sein Land schaffen zu können.
Und wenn man sich nämlich das Book of Kells anguckt, dann sieht man auch, dass darin diese alten heidnischen Symbole, wie halt diese Knoten und sowas drin sind und diese Führung von Linien und das, obwohl das halt ein katholisches Buch ist. Das ist ja auch so ein, aber gut, das ist ja auch so ein klassischer Move des Katholizismus, ne?
Dinge
also der Kirche damals, annehmen. Ja, genau. Damals war es ja noch kein Katholizismus, weil es gab ja noch nicht die Reformation.
Ja, an der Stelle auch ganz interessant, dass es ja relativ viele Mönche auch in dieser Abtei gibt und es gibt so einen Trupp von 4, 5, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so Mönchen, die so ein bisschen wie so die lustigen Brüder von Brandon gemacht, ja, sind, und die wirken alle so, als wenn die einer von jedem Kontinent gecastet wäre, weil das so...
Ja, aber das ist gar nicht so unlogisch, ne? Also das ist...
Ja, ja, klar.
Ja, das ist, ich glaube, das ist halt...
Missionar halt und dann,
genau,
dann
wirst, richtig, du
irgendwo... Aber da war ich kurz nicht so sicher, weil dann gibt's so einen ganz, ganz großen, breiten, schwarzen Mönch, ja, und einen ganz kleinen mit einem Bart, so einen asiatischen offensichtlich. Da war ich kurz... Halt, stopp, ist das gerade rassistisch? Nein, eigentlich nicht, weil wenn das in irgendeiner Form Klischees sind, dann sind die so breit gestreut, also... Außer, dass der jetzt so ein bisschen gelblichere Hautfärbung hat, der andere halt schwarze Haut hat, eigentlich keine besonders rassistischen Stereotype. Ehrlich gesagt, man erkennt halt, dass sie aus anderen Kulturkreisen kommen. Und ansonsten ist ja nicht so, dass der asiatische Mönch irgendwie die ganze Zeit L statt R sagt und, nö, der afrikanische Mönch wahnsinnig riesige Lippen hat. Es ist schon ganz krass, wie bei sowas bei mir sofort die Alarmglocken angehen. Ja, ja, alles gut.
Ja. Ich glaube auch, einer von den weißen Mönchen hatte den härtesten Akzent, lustigerweise. Ja. Also gut, wir haben ihn jetzt auf Deutsch geguckt, aber ja. Und das ist ja nicht, also Mönche aus und Ordensschwestern und so weiter aus anderen Kontinenten, die gerade missioniert wurden, ich glaube, das ist super üblich gewesen. Dass die dann da in so Abteien gearbeitet, das ist doch sehr, ja, wahrscheinlich. Ich und glaub, dann quasi weiß, nachher wieder zurückzugehen.
Ich wollte das ja sogar positiv
erzählen. Ja, definitiv.
Sehr, ja, interessant fand.
Ja. Brandon hat natürlich trotzdem die standardroten Haare von einem Iren. Ja, also dieses, was du vorhin schon gesagt hast, mit diesem eingesperrt sein da drin, das hat natürlich auch noch eine zweite Ebene, weil das natürlich durchaus ein eingesperrt in sein in der christlichen Religion ist oder beziehungsweise dann auch in eingesperrt sein in den Ängsten von dem Onkel, also alles so, ne? Es ist einfach ein Kreis um die Stadt drumrum und es ist eine riesige Mauer. Das passiert ja nicht einfach so.
Aber worauf wolltest du hinaus?
Ich weiß es nicht. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich bin einfach ein bisschen unkonzentriert. Wir müssen auch heute leider im Schlafzimmer aufnehmen, weil ich jetzt nicht noch sitzen kann. Ich bin heute der schwächere Part. Vielleicht nicke ich einfach häufig. Das kommt im Podcast besonders gut.
Ja, aber ich finde ja auch die Thematik, dass die durchzieht auch so ein bisschen die Irish Folklore Trilogie, dass so der Katholizismus ist immer da und ich möchte jetzt sagen, der ist quasi immer die böse Kraft, aber das wäre zu doll gesagt.
Ich glaube auch.
Das stimmt nicht so richtig. Genau. Es ist schon immer so ein bisschen irische Folklore versus Katholizismus, aber es ist nie ein Schwarz-Weiß.
Es fließt, also es wird ja auch immer deutlich, dass beides immer übereinander geht. Also zum Beispiel, die offensichtlich Gute ist ja definitiv die im Wald ist, die ja Teil der Folklore ist, genau. Und das ist ja auch sozusagen seine Freiheit und seine Fantasie, die er da nachher erkennt. Und er ist ja eingesperrt in dieser katholischen Stadt. Aber auf der anderen Seite erlernt er dort die Buchmalerei auch von einem katholischen Priester und das und dieses Auge lernt er kennen und das lässt ihm im Eingesperrtsein sozusagen so viel erblicken und so viel kennenlernen und so solche Größe machen, das hat er ja trotzdem durch diesen Katholizismus und das Buch, worum es ja geht, Book of Kells, das ja allen im Film auch so wichtig ist, das ist ja nun mal auch ein katholisches Buch. Das heißt, wir haben hier, wie du schon sagst, es ist kein Schwarz und Weiß, es ist eher ein, naja, das hat halt damals auch schon ineinander gegriffen und wir wissen, wer der Aggressor war, definitiv die Kirche, aber trotzdem gehört es ja auch einfach zu Irland, dass die hardcore katholisch sind seit Jahrhunderten. Also jetzt vielleicht nicht mehr so krass wie da, aber dass sich das einfach so durchgezogen hat.
Erstmal zur Figur von Aisling noch. Ich weiß nicht, ob es uncool ist, sich darüber so Gags zu machen, weil es auch ein bisschen alt. Du kriegst jetzt das fantastische Quiz, versuch den Namen Aisling zu buchstabieren, weil es einer von diesen irischen Namen, wo man denkt, so wird's auf was? So hätte ich es niemals geschrieben. Vielleicht schneide ich das also, auch, wenn es mir am Ende zu doll ist. Aber
ich glaube, Ash bleibt trotzdem Ash, also A-S-H. Aber Aisling. Jetzt ist die Frage, ob es eher so L-E-I-G-H-N geschrieben wird oder so L-Y-N-N-E.
Bist du nicht mal nah dran?
Nicht?
Nee. Also es ist A-I-S.
A-I-S, okay. Ja.
Und dann L-I-N-G. Aisling.
L-I-N-G?
Ja.
Aisling?
Ja.
Okay. Ja, hätte ich auch so, wenn ich das auf dem Blatt gelesen hätte, hätte ich auch als Aisling vorgelesen.
Das ist natürlich auch, das ist ja ganz klar irgendein gälischer alter Name.
Ja.
Und dass der Naturgeist dann so heißt, ist ja auch ganz interessant.
Ja, sie singt ja auch irgendwann auf Gälisch. Das passiert übrigens auch in allen drei Filmen, glaube ich, dass wir definitiv immer auch gälische Elemente haben, die auch nicht zum Beispiel im Englischen auch nicht untertitelt werden oder ähnliches. Da wird jetzt einfach von ausgegangen, auch für das außerhalb von Irland liegende Publikum. Ja gut, wenn es halt nicht könnte, dann könnte es halt nicht. Man muss auch dazu sagen, in Irland kann ja auch nicht jeder Gälisch. Vor allem die Westküste.
Ja.
Und hier, gut, hier sind wir noch an der Ostküste, aber ich glaube, damals wurde einfach mehr Gälisch gesprochen, ne?
Ich glaube auch.
Bevor die Engländer gekommen sind? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich sag mal,
besser nicht. Ich glaube, das ist wirklich so gewesen. Ja. Aber das ist jetzt auch sehr, sehr gefährliches Halbwissen.
Apropos gefährliches Halbwissen, wolltest du mich nicht noch live hier nach Wikinger fragen, wovon ich keine Ahnung habe?
Ich habe dich extra vorher gefragt, ob du dich als Historikerin mit Wikingern auskennst. Deswegen frage ich dich gar nicht. Aber ich wollte noch bei Aisling kurz bleiben, weil ich finde die auch ein ganz spannender Charakter. Die hat ja auch tatsächliche Magie. Sie benutzt ja ein paar Mal Magiesachen. Und ich fand das total cool auch gemacht, weil am Anfang ist der Wald so total neblig, in dem Brandon kommt. Und sie macht dann einmal, öffnet den Wald quasi für ihn. Und dann ist der bunt und schön und er kann erst die ganzen Wunder des Waldes so richtig entdecken. Und später, als sie Brandon aus dem Keller holen will, damit er in den Wald zurück kann, verhext sie mit einem gälischen Lied die Katze, dass die Katze ein Geist wird, den Schlüssel holen kann, die Tür aufschließen kann und den Schlüssel wieder zurückbringen kann.
Und wieder zur Katze wird.
Ja, das fand ich so, das sah auch richtig cool aus. Das kam auch so unerwartet.
Ja.
Und sowas passiert ja auch nie wieder. Und das sind so kleine Einblicke, das wird auch nie erklärt. So, weil gut, es hat ja auch niemand von den menschlichen Charakteren gesehen, muss man dazu sagen. Fand ich total cool, so dass der Magie auf diese Art eingebunden wird.
Mhm. Irgendwie und kann sie sich auch in Wölfe, in einen Wolf verwandeln und dann über die anderen Wölfe herrscht. Also
sie kann ja offensichtlich auch tatsächlich mit dem Wald kommunizieren. Das genau. Wird auch nie genau erklärt, das wird nie in Frage gestellt auch nur.
Ja.
Das gefällt mir total gut, weil immer wenn du sowas machst, du beantwortest das irgendwie damit, ja, das funktioniert. Du machst ja einfach nur so ein richtiges, richtiges Fass auf. Weil wenn du eine Sache, eine Kleinigkeit erklärst, musst du auf einmal alles erklären und dann bricht sowas immer in sich zusammen.
Ja, und da werden auch ganz viele anderen Leerstellen gelassen, ne? Also zum Beispiel so, er wird dann gesagt, der Todesgott hat damals ihr Volk umgebracht. Das heißt, okay, es gab anscheinend noch mehr von ihr. Ihre ganze Familie hat er wohl umgebracht, dann ist sie wohl die letzte Überlebende. Was bedeutet das jetzt für sie? Und sie kann auch gar nicht dahin. Man denkt auch einmal kurz, ob sie vielleicht gestorben ist, weil dieser Todesgott-Bereich, wo sich der Todesgott aufhält, wirklich sie auch so angreift. Ich möchte übrigens sagen, du hast gesagt, sie kann über den Wald bestimmen oder so?
Nee, sie kommuniziert mit
dir. Genau, weil es ist wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe, weil um diese Beeren rum, die er sammeln soll, da schwirren so Bienen und dann fliegen die halt so weg und dann hat sie gesagt so, ja, ich habe sie drum gebeten, dich nicht anzugreifen.
Stimmt.
Das ist wirklich ganz süß, weil das so, ja, nee, das ist, ich konnte denen das nicht befehlen oder so, ich habe sie drum gebeten, dich an nicht anzugreifen. Ich habe noch was mir gut gefällt. Und zwar finde ich auch, dass wir eine schöne Beziehung haben zwischen dem Onkel und Brandon. Du hast ihn selber ein paar Mal aus Versehen Vater genannt. Und es ist offensichtlich ein Mann, der nur so semi-gut mit dieser Vaterrolle umgehen kann, weil er die meiste Zeit auch damit verbringt, den zu beschützen zu wollen. Also so ein bisschen Helikopter-Eltern-mäßig.
Und er muss eine Mauer bauen.
Genau, und dafür muss er eine Mauer bauen.
Er ist überhaupt kein Helikoptervater. Also das ist ja der schlechteste Fall. Er kümmert sich ja quasi gar nicht. Er muss ja immer die Mauer bauen. Er erteilt Befehle, erwartet, dass sie vollführt werden. Stimmt, du hast recht. Und dann geht er die Mauer bauen, weil das muss er tun.
Aber er tut es ja schon auch in dem Gedanken, dass es das Beste ist, was er für ihn machen
kann. Ja, das auf jeden Fall, aber es ist ja trotzdem nicht Helikopter. Das wäre ja wirklich immer um ihn herum. Und
ja.
Wenn der ein Helikoptervater wäre, dann hätte der Brandon, dann hätte der dem die Beeren besorgt.
Ja, stimmt. Und dann behauptet, der hätte die selber geholt, damit er die eins kriegt. Ah ja, wie viele Kinder auf einmal super gut waren in Corona im Lockdown. Boah, so richtig gute Hausaufgaben haben die auf einmal alle eingereicht. Nein. Naja, okay, aber es ist die Vaterfigur und der versucht ihn ja zu beschützen, gerade auch durch diese Mauer. Dann geht man immer davon aus, dass ihm halt die Abtei wichtig ist, aber auch Brandon und so weiter. Und ganz am Ende sagt er halt irgendwann, als er schon ganz alt und gebrechlich ist und denkt, dass Brandon tot ist, dass er nicht schlafen kann, weil obwohl nämlich sein wertvollster Schatz vernichtet wurde oder der wertvollste Schatz, den Kells hatte. Und dann denkt man halt kurz, vielleicht meinte das Buch oder der meint vielleicht, also Kells an sich, aber dann sagt er halt auch, dass er Brandon meint. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz furchtbar süß. Und das wollte ich nur nochmal sagen, dass das wirklich eine schöne Geschichte ist.
Er gibt ja auch unumwunden zu, dass das ein Fehler war. Den anderen Mönchen gegenüber und Brandon gegenüber. Ja. Auch wichtiger Unterschied. Und beides wichtige Schritte im, weil wir merken auch vorher, ja, er ist auch ziemlich strikt. Man merkt in so manchen Szenen, er macht das wirklich, weil er besorgt ist.
Ja,
das genau. Macht's nicht unbedingt besser.
Nee.
Zumindest für Brandon ja schon mal gar nicht. Da ist ja, aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Und wir sehen ja zum Schluss, er ist durchaus einsichtig. Und das ist ja nicht nur im katholischen oder generell im christlichen Glauben sehr wichtig. Ich finde das generell eine gute Eigenschaft. So, wenn man was bereut, dann soll einem wirklich auch verziehen werden. Warum nicht? Das finde ich ja durchaus eine Moral, die man so auch Kindern mitgeben kann.
Eine andere Moral, die Bruder Aiden dann übrigens zu Brandon sagt, auf dem Weg, am Ende, wenn sie unterwegs sind, sagt er sowas wie, ich weiß gar nicht, worüber sie gesprochen haben, aber ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, was es wirklich ist. Viele Schleier verbergen die Wahrheit und uns ist nur eine kurze Zeit vergönnt. Ich glaube, das soll auch noch mal, das war so eine kurze Anspielung, glaube ich, noch mal auf die christliche Kirche im Sinne von oder in welchen Zeiten die sich bewegen, und da liegt halt so ein Schleier über der Wahrheit im weitesten Sinne. Und
man weiß nie alles. Man
genau,
kann
richtig.
Immer nur versuchen, man kann ein bisschen die nächste genau. Schicht vom Schleier
zu. Ja, und ja. Das fand ich fand ich auch eine gute Moral und eine gute, ja, irgendwie einen guten Sinnspruch sozusagen. Ja,
der Film ist, obwohl er ja sich sowohl um Christentum als auch um irische Fabeln dreht, eigentlich sehr anknüpfbar an wissenschaftliche Lehren. Wirklich.
Ja, allein dieses Lupenkristallglas, was er dann nimmt.
Oder das, wie Aiden die Farben herstellt. Das macht er ja durchaus auch in chemischen Prozessen eigentlich.
Genau. Und das ist auch so voneinander lernen, dieser Austausch dann halt auch zum Beispiel aus, also weil es wird öfter mal erzählt, dass diese Buchmalerei auch nur da deswegen so gut ist, weil alle Buchmaler dann auch im Austausch sind. Der eine hat einen Lehrer und der bringt dem nächsten was bei. Das sind ja auch keine Sachen, die damals ganz einfach so passiert sind, sondern ja. Das ist ja auch was Besonderes. Ist ja auch was Besonderes, dass ein Waisenjunge das dann beigebracht bekommt zum Beispiel.
Ist er ein Waisenjunge?
Er hat gesagt, er hat keine Mutter und keinen Vater.
Ja gut, aber wir können jetzt mal davon ausgehen, dass Kellach wirklich sein Onkel ist.
Ja, und dann ist er trotzdem
Waisenjunge. Ja gut, dann ist er trotzdem Waisenjunge, du hast recht. Ja, aber er hat ja jemanden auch aus der Familie, der sich schon um ihn kümmert. Also ja. Er ist jetzt nicht Oliver Twist Waisenjunge. Also er hat schon eine Familie.
Ich habe übrigens das Gefühl, jeden Satz, den ich anfange, der ist auch von so einem, da ist auch so ein Schleier drüber, über meiner Wahrheit. Dass ich nur die Hälfte rauskriege, was ich eigentlich sagen will.
Ich glaube, es wird aber schon klar, was du sagen
willst. Okay.
Mach dir mal keine Sorgen.
Ach, ich bin einfach nur verwirrt heute. Naja, du wolltest als nächstes gerne über die Szene reden, die gruselig ist.
Genau.
Und dann frage ich dich, welche? Weil ich habe mir drei locker aufgeschrieben.
Okay, drei. Ich hätte jetzt zwei Sachen. Ich würde gerne über den Totengott reden. Er soll ja dieses Auge besorgen und geht dann auch mit Ashlyn nachts in diesen Wald, auch in diese Höhle, die wirklich gruselig ist, wo so meterhohe Statuen von diesen
heidnischen, die habe ich mir nicht aufgeschrieben als gruselige Gott Szene. Stehen.
Aber dann nimmt er ja das Auge und dann passiert doch die Szene, wo Ashlyn von dieser Wurzel gegriffen wird, auf einmal richtig schlimm aussieht, wie so ein Geist, auch Falten bekommt und so alt wird und er dann in so ein Loch gezogen wird, erstmal so kaleidoskopartig tief fällt. Und dann quasi so schwimmend gegen diesen, was ist es, seeschlangenmäßigen
Drachen kämpft. Pass auf, es tut mir wahnsinnig leid, aber weißt du, woran es mich erinnert hat? Sag mir bitte, dass es dich auch daran erinnert hat.
Nee,
woran hat dich diese Seeschlange, diese quasi weiß-grau Dingsbums-Seeschlange auf bläulichen Hintergrund erinnert? Tipp Nokia.
An Snake?
Absolut. Also eins aus wie Snake. Es hat sich auch so hintereinander doch so aufgebaut. Es waren doch so eine ganz lange Schlange und die ist so ineinander gegangen und immer so um die Ecken. Die hatte immer so 90 Grad Dinger.
Und die ist doch auch total umeinander gegangen. Das, da hört man
ja, es sah aus wie ein chaotisches Snake.
Ah,
wie ein Update-Snake.
Naja, auf jeden Fall weicht er erst nur auf und findet dann ein Stück Kreide, mit dem er es schafft, das einzusperren. Und dem dann das Auge zu entreißen.
Oh, mega süße Lösung übrigens, dass er sozusagen mit...
Mit der Kreide, das
finde mit der Kreativität total letzten gut, dass er Endes das so...
Dieses gefährliche, auch locker ja im Vergleich zu ihm 60 Meter große Seeschlange, mit Kreide besiegt im Schwimmen. Und das ist ja auch total... Es wird ja gar nicht gezeigt. Also irgendwie, wir sehen das letzte Mal, als wir noch so halbwegs einen Griff zur Realität haben, ist ja, als Ashlyn so von Wurzeln weggerissen wird. Und ab dann ist ja alles surreal. Und er schwimmt ja in irgendwas, aber er scheint auch nicht Probleme haben zu atmen. Das ist ja total metaphorisch, dieser ganze Kampf.
Mhm.
Und trotzdem ist er so klar, der funktioniert so gut.
Ja. Und man weiß auch nicht, ob es 2D oder 3D ist in dem Moment. Und das ist auch wieder das gut, aber das macht die Trilogie ja gut. Übrigens, diese Todesgottschlange war wirklich designt wie diese Banderolen oder Blöcke, wie will man es nennen, die immer an den Seiten von diesen mittelalterlichen Büchern sind. Also sozusagen, worin die Schrift so eingerahmt ist.
Sie sieht überhaupt nicht aus wie, ich habe mir ganz kurz, sehr kurz nur überflogen, wie die Abbildung von Quanquach. Aber gut, das ist
und wohl. Und wie sieht der aus normalerweise?
Eigentlich wie ein alter Mann.
Ja, da finde ich die Schlange cooler, ne?
Ja. Und du würdest wahrscheinlich auch noch über die Wikinger reden im Allgemeinen.
Also ja. Ich habe mir nämlich als gruselige Szenen hauptsächlich Aislinns Verwandlung halt, das hattest du ja gerade gesagt, und dann ja, alle Wikinger-Szenen.
Die Wikinger sind wirklich, die sind riesige schwarze Silhouetten mit roten Augen, die auch nur, die sprechen halt nicht Deutsch oder im Original auch nicht Englisch, die sprechen eine sehr aggressiv klingende Sprache. Wir haben uns gefragt, ob es wirklich Norwegisch ist. Ich glaube nicht, so wie es zum Schluss klang.
Sie werden übrigens auch gar nicht Wikinger genannt, sondern ne? Die ganze Zeit immer Nordmänner.
Oder Wikinger-Kerls auch einmal von Kellach. Okay. Wikinger-Kerls nämlich auch. Nicht Wikinger-Kerle, sondern Wikinger-Kerls. Fand ich gut.
Ja, die waren also, die sind super so gruselig krass.
Und da,
allein auch, das so Design von denen, ja. Ne? Boah.
Die sehen wirklich aus wie Monster.
Ja, genau. Und die bewegen sich auch wie Monster. Die schweben fast so ein bisschen über den Boden.
Mit denen kommt immer Feuer.
Genau, und die Raben kommen dann auch immer. Ja. Das ist wirklich, das ist so und krass.
Das erste
gruselig.
Mal
das
kommen
kann ich
die
nicht
ja
anders
auch
beschreiben.
Nachdem Brandon in die Höhle vom Todesgott gefallen ist.
Ja.
Dann kommen sie ja übers Meer.
Und man denkt nämlich noch so, dass, also weil sie sagt dann auch sowas wie, Achtung, geh nicht zu dem Todesgott. Danach wird alles schrecklich. Und dann kommt als nächstes diese Szene mit den Wikingern. Und das ist schon hart auch.
Also es wird schon sehr suggeriert, dass der Totengott die gebracht hat.
Ja. Du hast es einmal kurz erwähnt. Die überfallen ja nicht einfach nur so ein bisschen und sehen gruselig aus. Nee, die brandschatzen richtig. Und da reden wir davon, dass da ein Turm in der Mitte von Kells steht, wo eine Holztreppe führt. Alle Menschen versuchen, in diesen Turm zu flüchten, bis der voll ist. Und da stehen noch jede Menge Menschen draußen vor. Und dann sind ganz viele Menschen auf diese Holztreppe in den Turm rein, weil die Tür sehr weit oben ist.
Ja.
Und die brennt einfach ab, während da gefühlt 20, 30 Leute draufstehen.
Ist dir das interessante Detail aufgefallen, dass in dem Turm hauptsächlich Frauen drin standen?
Ja, Frauen und Kinder zuerst,
ja,
vermutlich,
nehme ich mal
ne?
an. Ja.
Das war heavy as fuck.
Ja.
Und danach, also nicht, dass jetzt die Leute, die machen dann oben die Tür zu, und nicht, dass die Leute da sicher drin wären in den Turm. Wir sehen nämlich am Ende noch, wie die einfach es schaffen, in diese Tür reinzukommen. Und dann wirklich erst nachdem die Tür auch aufgebrochen ist, langsam und dieses komplette Dorf brennt, langsam das Dorf verlassen. Also das ist, also ich meine, wir wissen ja nachher, dass einige Mönche überlebt haben und vermutlich auch ein paar Leute, aber das ist schon wirklich einfach, also das ist so hart dargestellt, man hat das Gefühl, da sitzt auch vielleicht noch ein Trauma in der irischen Volkssage ganz schön tief.
Ich find's konsequent brutal dargestellt. Also auch in dem Stil wirkt es natürlich nicht besonders brutal, aber es ist schon deftig. Also
wenn man überlegt, was sie da, also was sie da machen.
Es wird ja, also der Film ist ansonsten sehr, sehr so grün und in den Gelbtönen, klar, die Mauer ist sehr grau natürlich. Aber dann, die Szenen sind ja fast ausschließlich rot und schwarz.
Ja, und weiß halt, ne?
Ja.
Ja, genau. Das hat schon auch eine krasse Wirkung.
Genau.
Das ist,
dieses dauert auch zum Glück nicht so lange, es ist relativ schnell aufgelöst. Wir wissen auch relativ schnell, dass Aiden und Brandon sicher sind. Es dauert ein bisschen länger, bis wir wissen, dass Kellach lebt. Wo ich echt wirklich, ich habe nicht gedacht, dass er noch lebt. Aber was hast du dir als drittes aufgeschrieben?
Ja, ich hatte einfach zweimal die Wikinger aufstehen,
okay.
Weil das einfach so gruselig
ja,
war. Nee, ich habe noch eine dritte Sache, aber die können wir gleich machen. Die ist auf einer anderen Ebene gruselig.
Okay.
Aber das war einfach die Wikinger, die, also das, ja, ich das ist wirklich, da ist, glaube ich, auch ein Trauma aufgezeichnet worden.
Ich finde auch noch ganz krass, das mit der Sprache, das haben die wirklich gut gemacht. Das wird irgendein Kauderwelsch sein, das halbwegs irgendwie norwegisch, finnisch, sonst was klingt. Aber halt, es ist einfach nur wie so ein, wie man sich Orks vorstellen würde. Ich finde die fast ein bisschen inszeniert wie Orks bei Herr der Ringe.
Ja, ich muss dran denken, dass man, glaube ich, auf der ganzen Welt so bestimmte Art von Klang immer als deutsch identifizieren würde, weil einfach zu viele Leute einfach sowas gesehen haben, wie sich andere Leute über die deutsche Zackigkeit lustig gemacht haben und dann auch sowas wie Kaiserzeit und Nationalsozialismus. Und ich glaube, solche Sachen wie so ein Überfall, also das geht ja, kann ja wirklich über Jahrhunderte gehen. Und ich glaube, sowas wie der Überfall von den Wikingern, wer weiß, vielleicht wurde das damals in Liedern besungen oder in hier Kasperle-Theater gespielt und so, dass sich dann auch so eine Art, Melodie, die du dann hast für so eine Sprache von so Aggressoren, vielleicht auch weiterträgt.
Ja.
Vielleicht ist es auch nur mein Wunschdenken als Historikerin. Dass das irgendwie, dass das, weil Geschichten erzählen und das, aber das macht ja die ganze Trilogie, Geschichten erzählen von vielleicht auch sowas wie Identität im weitesten Sinne, das machen ja die drei Filme eigentlich alle auch, einfach so wichtig ist. Auch wenn sie dann nicht hundertprozentig stimmt. Wir haben ja gerade schon gesehen, die historische Wahrheit ist halt eine andere als das, was im Film passiert. Ja,
geschenkt.
Voll geschenkt.
Aber was war deine dritte Szene? Ich will es wirklich wissen.
Meine dritte Szene ist ein bisschen anders gruselig. Und zwar haben wir Aisling's Verwandlung gesehen. Und wir mussten in der Szene eigentlich davon ausgehen, dass Aisling stirbt. Denn sie wird so von unten gegriffen, von so Baumästen so runtergezogen. Und ihr Gesicht verwandelt sich in wie in so einen Skelettkopf.
Ja.
Ja. Und dann ist Brandon, wacht morgens auf, merkt auch so, Aisling. Und dann geht er aber los und dann geht die Sonne auf und dann geht er ins Dorf und dann vergeht sehr viel Zeit. Und er hat niemals Aisling gesucht.
Also genau genommen vergeht ein Tag.
Nein, der vergeht auf jeden Fall mehr als, der malt doch dieses ganze Ding.
Ach ja.
Und alle gehen dahin und gucken. Über Tage schmuggeln die den recht. Wieder in den Turm rein. Da vergehen ja mindestens 3 Wochen. Und er hat nicht einmal nach Aisling geguckt. Und das habe ich mir als nächste gruselige Szene aufgeschrieben.
Das findest du gruselig?
Ja, gruselig im Sinne von Entschuldigung. Aber ich dachte, da wäre eine innige Freundschaft in kurzer Zeit entstanden. Und aber er guckt noch nicht mal, ob sie am Leben ist.
Wie soll er gucken?
Rausgehen, im Wald gucken.
Aber sie hatte schon immer sehr das Heft in der Hand, was das anging. Ich glaube, wenn sie nicht...
Ja, ich weiß, was du meinst, aber komm. War schon nicht der netteste
also, Ruf. Also, ich denke, so wie der Film erzählt ist, weil er ja später auch überrascht ist, dass sie wieder da ist, können wir davon ausgehen, dass er sicher ist, dass sie tot ist. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass er das sicherlich auch mal versucht hat, nach ihr zu schauen. Mindestens hat er die Katze geschickt.
Na, das ist ja auch okay, aber da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ja. War ich ein bisschen enttäuscht von Brandon.
Nö, das fühle ich leider überhaupt nicht.
Das ist okay für mich.
Und anhand dessen würde ich jetzt dann direkt mal zur Altersempfehlung kommen. Der hat eine FSK 6, dieser Film.
Oh, da haben sie sich gedacht, ach, das mit den Wikingern, das verkraften die schon.
Ja, da hier ist halt wieder das Problem, FSK 12 wäre viel zu doll.
Ja.
Und FSK 6 würde ich mir auch denken, für jeden Sechsjährigen sicherlich noch nicht so cool. Also der Film insgesamt voll
klar. Bringt gar nicht so viel für Sechsjährige. Viel
zu und diese Geisterszene die für Sechsjährige, jetzt bestimmt auch nicht dramatisch, aber der Wikingerangriff ist, glaube ich, halt krass.
Ja, aber die Story ist auch einfach, lieber nochmal 2 Jahre warten, ja. Und dann so ab 8.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist besser.
Also das muss ja einfach nicht sein. Das ist ja auch schwierig nachzuvollziehen. Also,
mhm.
Ja. Ich denke so 8, 9.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Der Film ist ja auch nur 75 Minuten lang. Knackig kurz. Immer gut. Ich weiß das ja, je älter ich werde, immer mehr zu schätzen, dass Kinderfilme oft so schön kurz sind. Das gefällt mir.
Ja.
Kann man schön mal wegsnaggern.
Ja, das ist aber auch nervig, dass einfach jeder Film jetzt über 2 Stunden ist. Sogar die bestimmten bescheuerten össeligen Krimis, die ich dann, wenn ich mal nicht nachdenken will, gucken will. 2 Stunden 30, ja, okay, tschö. Was ist los mit euch? Ja, ich denke 8 oder 9 ist ein gutes Alter.
Ich glaube, das würde ich auch sowieso für die gesamte Trilogie sagen, ne? Weil wir können direkt jetzt ja übergehen in die Empfehlung. Und surprise, surprise, ich würde auf jeden Fall, wir sind auch alle vom selben Regisseur, von Tom Moore, die beiden anderen, die Melodie des Meeres und Wolf Walkers.
Tom übrigens mit 2 M, ne? Fand ich auch ganz lustig. Diese Iren, die können sie auch keinen einzigen Namen, können sie normal schreiben. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, die 3 zu empfehlen.
Das Studio also hat noch einen 4. Film gemacht, den es bei Netflix gibt. Der Brotverdiener, den habe ich aber nicht gesehen. Der ist auch,
ein anderes
der
Stil,
hat auch nichts mit Irland zu tun. Der Stil ist so ein bisschen ähnlich. Der wirkt halt, der spielt, ich bin nicht ganz sicher, aber der spielt irgendwo im Nahen Osten.
Ja.
Ich hätte jetzt spontan gesagt, der spielt im Iran, aber das weiß ich ehrlich gesagt einfach gar nicht. Deswegen, ich habe den auch nicht gesehen. Und der scheint sowas wie eine Kriegsthematik ein bisschen zu haben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den so uneingeschränkt für Kinder empfehlen will. Aber den gibt es bei Netflix und der ist auch von dem Studio. Der ist nicht vom selben Regisseur, der sieht gut aus, haben wir nicht gesehen, aber es gibt ihn.
Ja, danke. ich habe das Gefühl, dass ich empfehlen würde und ich kann mich überhaupt nicht mehr so richtig erinnern. Straf mich lügen, wenn ich jetzt Quatsch erzähle.
Ja.
Erinnerst du dich an Mein Leben als Zucchini?
Mhm.
Ist es nicht da auch so, dass der Junge so ein bisschen über Kreativität und Dinge zeichnen und so weiter wieder so zurück zum Leben findet?
Ja, da geht's schon noch eher mehr um Freundschaft.
Okay.
Er freundet sich ja mit den anderen Kindern im Waisenhaus an.
Ja.
Das ist ja dann quasi so, obwohl das Waisenhaus ganz schlimm ist, schaffen die Kinder es ja gemeinsam, sich das Leben erträglich zu machen. Ja,
deswegen irgendwie musste ich so ein bisschen an den denken. Obwohl der nochmal, glaube ich, würde ich sagen, da kann man auch nochmal so 11 oder 12 sein das für.
Weiß ich gar nicht.
Also muss man nicht, aber es ist vielleicht einfach besser zu verstehen noch. Weil der ein bisschen trauriger auch noch
ist, der Film. Ja, aber ich glaube, der ist ja traurig auch für sehr kleine Kinder gemacht. Klar ist der traurig, aber ich glaube, das ist wirklich, der ist ja...
Aber auch ein fantastischer Film.
Ja, würde ich gar nicht widersprechen. Ich würde sonst vom Zeichenstil noch 2 Filme, einmal Ernest und Celestine empfehlen. Der ist so ein bisschen mehr, wirkt der tuschig oder wie so Wasser, aquarellig, wasserfarbenmäßig, keine Ahnung.
Ich finde den vom Zeichenstil komplett anders.
Komplett anders, aber halt eben auch nicht das typische, Zeichentrickfilme aussehen. Das ist ein französischer Film und so sieht der halt auch nämlich mehr aus, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Und dann gibt's noch 3 Filme mit alle über einen kleinen Jungen, der Kirikou heißt. Ich habe nur einen davon gesehen und ich weiß nicht mehr welchen. Ich krieg's von den Bildern her auch nicht zusammen, weil die alle so gleich aussehen. Die so ein bisschen auch sich um afrikanische Folklore drehen. Kenianische, glaube ich, aber es ist so lange her, dass ich den gesehen habe, dass ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen will. Und der eine, den ich gesehen habe, war auch sehr gut. Die sind schwierig aufzutreiben, aber Kirikou und die Zauberin heißt der eine auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe Kirikou und die Zauberin gesehen, aber ich weiß es nicht.
Man könnte natürlich auch noch Brave empfehlen, weil das halt ja auch die gälische Kultur ist, die da abgebildet wird.
Ich halte mich daraus von dem...
Das ist aus Schottland, das ist mir klar.
Den du zwischen Schottland und Irland aufmachst. Ich gehe schon mal, tschüss.
Ja, aber das ist doch der gleiche Kulturraum. Das ist doch, oder nicht?
Das ist doch Schotten und Iren jetzt nicht hören.
Aber das ist doch zu dem Zeitpunkt der gleiche Kulturraum gewesen. Sie sind doch dann rüber geflüchtet nach Dings. Nachdem die sind die doch rüber geflüchtet dahin. War das nicht so? Gott, ich habe keine Ahnung.
Ich habe mir abgespeichert, Iren und Schotten vergleichen großes No-No.
Großes No-No.
Und deswegen halte ich mich daraus.
Okay. Gegebenenfalls habe ich gar nichts gesagt. Ich würde Brave empfehlen, weil ich es eine ähnliche Stimmung finde. Weil sie ist auch eingesperrt.
Ehrlich gesagt,
und sucht in der
Wildnis. An den hatte ich gar nicht gedacht. Und ich möchte dir recht geben, ja.
Ja, weil sie ist ja auch eingesperrt in ihren königlichen Pflichten und so. Und weil sie Mädchen ist, bla bla. Und dann sucht sie halt in der Natur was Neues. Weil an der Stelle auch nochmal Ronja Räubertochter, gleiche Geschichte. Ist Brave einfach nicht, Ronja Räubertochter? Du kannst
nicht in jeder Folge Ronja Räubertochter empfehlen.
Und der ist noch gar nicht mal so gut, aber jede Folge werde ich jetzt einfach Ronja Räubertochter.
Langsam wird es unverschämt. Dann kann ich noch sagen, man kann den Film im Moment bei Amazon Prime Video umsonst mitgucken. Also umsonst, wenn man da Mitglied ist, kann man den, ist der im Abo enthalten.
Wenn man bei Bezos seine Raumschifffahrt
bezahlt. Bei Join ist der im Abo enthalten, auch. Und ansonsten kann man den bei Apple TV und so, bei iTunes kann man den leihen, bei allen anderen möglichen Portalen auch noch. Die DVD kostet, geht sogar zwischen 7 und 10 Euro gebraucht.
Ja.
Ist okay. Mhm. Nächstes Jahr soll eine Box mit der Irish Folklore Trilogie rauskommen, hoffentlich auf Deutsch, weil die enthält, glaube ich, ein Artbook. Und obwohl ich sowohl Sigurd of Kells als auch das Melodie des Meeres schon habe, da ist ja sowas da, allein wie bei so einem Film wegen dem Artbook ja schon manchmal. Ja, da finde ich es wieder interessant.
Es ist vor allem deswegen interessant, weil der dritte noch gar nicht auf DVD erschienen ist.
Ja, ne? Den gibt's nur bei Apple TV, weil der ein Exclusive ist davon.
Das heißt, aber das wird bestimmt teuer.
Ja, sieht so aus.
Ja gut, wir können ja was, kann man uns sowas schenken?
Nee.
Nein. Nachher muss man den Scheiß in der Steuer eintragen, bitte nicht.
Nee, ich habe auch Angst, dass wenn wir anfangen mit schickt uns DVDs, dass man sich dann verpflichtet fühlt, dass wir uns verpflichtet fühlen, dass wir die machen müssen. Und ich möchte gerne die kreative Freiheit haben, die Filme zu nehmen, die ich gerne nehmen möchte.
Ich habe auch das Gefühl, noch können wir unsere ZuhörerInnen alle einzeln namentlich grüßen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich möchte das unterbinden, bevor irgendwas anfängt. Und damit kann ich nur sagen, tschüss Ina, tschüss Stefan.
guten Abend. Die können uns alle noch mal eine E-Mail schreiben mit ihrem Namen. Und zwar an?
An kipipodcast@gmx.de. Ich war schon...
had one job.
Ich war innerlich schon im Tschüss.
Ja, aber du... Ich wollte dich nochmal dran erinnern hier. Das hat hier seine Abfolge.
E-Mail könnt ihr uns gerne schreiben an kifipodcast@gmx.de oder ihr findet uns sonst unter @kifipodcast bei Twitter und bei Instagram.
Ich möchte mich übrigens nochmal für das unkreative Foto entschuldigen, das es zu dieser Folge gibt, weil ich hatte den Film ja vorher noch nicht gesehen und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist Bäume. Deswegen sind nur Bäume auf dem Foto. Das ist ein bisschen traurig. Ich hätte ein Kaleidoskop gehabt. Ich sag mal so. Ich sag mal so. Okay, tschüss. Tschüss, Kinder. Tschüss.
Tschüss.